Deutschlandfunk Nova. Update mit Till Haase.
Heute ist der 21. Juni. Unsere Themen des Tages jetzt hier im Update-Podcast. Vielleicht riecht ihr es, vielleicht habt ihr es schon gespürt, vielleicht fühlt ihr es auch. Da braut sich gerade was zusammen. Morgen am Donnerstag kriegen wir die schwerste Unwetterlage in 2023 bislang. Was euch erwartet, hört ihr jetzt hier. Wir gehen ein paar tausend Meilen unter die Meeresoberfläche und schauen auf die Suche nach diesem kleinen Tauchboot, das seit Tagen verschwunden ist. Die Luft an Bord, die soll noch bis morgen reichen. Und dann beschäftigen wir uns noch mit dem No-Wash-Movement, also Leuten, die selten waschen. Nur zweimal im Jahr tatsächlich die Waschmaschine anschmeißen. Wie kriegt man das hin? Zum Beispiel, indem man eine Unterhose einfach mal eine Woche lang anzieht. Wir haben uns gefragt, wie geht das? Und vor allem, wie riecht das? Mein Name ist Till Haase. Los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Seit Tagen ist es heiß, schwül, drückend, erzählen wir euch nichts Neues. Ein bisschen Regen wäre irgendwie schön, aber es wird wohl wie so oft nach so vielen heißen Tagen, es kommt nicht ein bisschen, sondern richtig viel Regen und es werden auch Gewitter dabei sein. Ich habe darüber gesprochen mit Verena Leyendecker von Wetter Online und wollte als erstes von ihr wissen, reden wir von Gewittern oder tatsächlich von richtigen Unwettern?
Ja, also vor allen Dingen am Donnerstag ist es definitiv die Kategorie Unwetter, auch wenn es Gewitter sind. Man muss einfach sagen, das ist bisher wirklich die schwerste Unwetterlage, die wir bislang dieses Jahr bekommen. Das heißt, es gibt schon zahlreiche Unwetter. Im Prinzip besteht Unwettergefahr einmal so von Nord nach Süd. Aber wen es letztlich genau trifft, das ist noch schwer zu sagen.
Das heißt, man kann gar nicht sagen, Bayern oder Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt besonders betroffen. Das können wir jetzt noch nicht absehen.
Nee, das ist halt total schwierig. Also wir haben halt diese feuchtwarme Luft, die merkst du ja schon, wenn du rausgehst. Und morgen kommt dazu noch ein Tiefdruckgebiet. Und was man schon sagen kann, dass es so Richtung Küste, das heißt Richtung Nordsee-Ostsee, auch Schleswig-Holstein eher ruhig bleibt. Aber alles weiter südlich, da gibt es halt ein erhebliches Unwetterpotenzial. Man kann es so sagen, das Tiefdruckgebiet wird wahrscheinlich schon am Vormittag in Westdeutschland oder am frühen Morgen schon in Westdeutschland erste Gewitter bringen, auch mit kräftigen Regengüssen. Und diese Regengüsse, die breiten sich dann so ein bisschen nordostwärts aus, Richtung südliches Niedersachsen, Richtung südliches Mecklenburg-Vorpommern. Da besteht vor allen Dingen Unwettergefahr durch Starkregen. Das ist so der Vormittag erstmal. Und am Nachmittag ist es so, wahrscheinlich ist es dann alles weiter südlich zunächst mal ruhig, aber im Laufe des Nachmittags und am Abend entwickeln sich dann auch dort kräftige Gewitter. Das sind einzelne kräftige Gewitter, sogenannte Superzellen. Es gibt schwere Sturmböen, teils auch Orkanböen, also das irgendwie Bäume irgendwie niedergerissen werden. Es kann größeren Hagel geben und ganz vereinzelt auch Tornados. Aber wen es letztlich trifft, das sind nur Einzelne und das weiß ich tatsächlich noch nicht ganz genau. Ich würde da einfach empfehlen, dass man sich morgen zum Beispiel in einer Wetter-App das Wetterradar anguckt. Da sieht man, wo sich die Gewitter entwickeln und man sieht auch, wie die ziehen werden. Und dann weiß jeder, ob er getroffen wird oder nicht. Immerhin so 1 bis 2 Stunden vorher kann man das ganz gut absehen.
Und auf diese Infos da in der App kann ich mich dann auch verlassen, weil es gibt ja auch immer wieder die Situation, also nichts gegen eure Arbeit, aber kommt ja auch durchaus mal vor, dass ein Regenschauer angekündigt wird oder ein Gewitter, ich eine Wanderung ausfallen lasse und dann am Ende ist gar nichts passiert.
Genau, das ist das eine. Das ist zum einen, also jetzt einen Tag vorher können wir nur sagen, es gibt Unwetterpotenzial. Mhm. Und wenn du jetzt deine Wanderung ausfallen lässt, kann es durchaus sein, dass du morgen gar nicht von einem Unwetter getroffen wirst. Weil wir das einfach noch nicht so richtig vorhersagen können, welche Regionen genau getroffen werden. Aber wenn du 1 bis 2 Stunden vorher schaust aufs Wetterradar, das sind dann wirklich die aktuellen Meldungen, da ist also wirklich Verlass drauf, also 100%ig Verlass, würde ich sagen. Und dann siehst du, wo sich die Gewitter entwickeln, wo die sich auftürmen. Und man kann dann schon auch absehen, wie die ziehen, so 1 bis 2 Stunden vorher. Und da kannst du dich dann schon drauf verlassen.
So, jetzt wissen wir noch nicht, wo die Unwetter kommen, aber wir wissen, dass sie kommen. Was kommt denn darunter? Beziehungsweise wie gefährlich wird das? Auch vor dem Hintergrund, dass wir ein paar trockene Wochen hinter uns haben, die Böden trocken sind, nicht so gut Wasser aufnehmen können, haben wir auch schon alles öfter gehört. Besteht ja auch die Gefahr von Überschwemmung, von Überflutung?
Ja, also Überflutungsgefahr besteht definitiv und das tatsächlich in den meisten Regionen Deutschlands. Auch, wie gesagt, wenn es ganz viele dann letztlich nicht treffen wird, wie das immer bei Unwettern ist. Aber wenn ein Gewitter aufzieht, dann kann es kräftig schütten mit Sturzfluten. Also tatsächlich so 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, sodass dann durchaus auch Überflutungsgefahr besteht. Das heißt, wir müssen morgen definitiv mit Überflutungen rechnen, aber wo? Keine Ahnung.
Verena Leyendecker von Wetter Online über die Gewitter und Unwetter, die vor allem morgen in Deutschland auf uns zukommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kleine Warnung, wer Probleme mit Klaustrophobie hat, den könnte das jetzt triggern. Wir reden über ein sehr kleines Tauchboot, eine Art Kapsel eher, 6,70 Meter lang und mit nur einem Fenster. Und von Komfort kann man bei diesem Boot tatsächlich in keiner Hinsicht sprechen. Trotzdem kostet eine Reise mit diesem Tauchboot $250.000, denn sie führt 4.000 Meter unter die Meeresoberfläche zum Wrack der Titanic. Am Sonntag, das habt ihr mitbekommen, sind 5 Männer aufgebrochen zu diesem Trip im Nordatlantik und jetzt ist das Tauchboot weg. Seit Tagen schon wird es gesucht von der US-Küstenwache und von der kanadischen Küstenwache. 20.000 Quadratkilometer groß ist das Gebiet, das da abgesucht wird. 650 Kilometer vor der Küste der kanadischen Provinz Neufundland. Bisher aber ohne Erfolg. Martin Günther ist für uns im Studio New York und bringt uns jetzt auf den aktuellen Stand. Martin, heute Morgen war die Rede von Klopfzeichen, die möglicherweise von diesem U-Boot stammen könnten. Hat man die im Laufe des Tages jetzt nochmal gehört?
Ich befürchte eher nein, aber so hundertprozentig wissen wir das nicht. Also das ist ja ganz interessant, wie das überhaupt bekannt geworden ist. Gestern haben mehrere US-Medien offenbar irgendwelche internen Memos zwischen den Hilfsgruppen abgefangen und da gelesen, oh, es gab offenbar diese Klopfzeichen, die im Abstand von 30 Minuten wohl gehört worden sind, was ein sicheres Zeichen dafür wäre, dass es kein Zufall ist, sondern dass da jemand bewusst auf die Uhr guckt, alle 30 Minuten klopft, um quasi, ich sag mal, intelligentes Leben zu signalisieren. Die US-Küstenwache hat dann heute bestätigt, dass es Geräusche gibt von unten aus dem Meer, aber mehr auch nicht. Und hat gesagt, wir haben da jetzt ein paar zusätzliche Tauchroboter hingeschickt, nochmal zusätzliche Sonartechnik. Wir konnten aber bisher keine positiven Ergebnisse, sag ich mal, erzielen. Das heißt, es wird sich zurzeit da nicht näher zu geäußert, ob da immer noch geklopft wird oder nicht. Es gibt in einer guten Stunde hier nochmal eine Pressekonferenz der Küstenwache. Vielleicht erfahren wir dann mehr.
Und sind die irgendwie schlauer geworden, was passiert sein könnte mit diesem Boot?
Nee, das ist nach wie vor die große Frage. Also da ist immer noch alles denkbar. Es kann sein, dass das Boot es zwar irgendwie an die Oberfläche geschafft hat, aber keinen Funkkontakt aufnehmen kann und einfach im riesigen Atlantik nicht gefunden wird. Auch dann wird es übrigens möglicherweise mit der Luft eng, weil dieses Tauchboot ist dicht. Es hat offenbar nur eine Öffnung, die man von außen bedienen kann. Das heißt, im Zweifel sehen die durch die Luke den blauen Himmel, aber der Sauerstoff wird trotzdem knapp. Wenn sie noch unter Wasser sind, dann ist die eine Möglichkeit, dass sie einfach antriebslos sind und nicht mehr hochkommen, dass es nicht klappt, irgendwie die Gewichte abzuwerfen, die man abwerfen muss, um aufzusteigen. Oder aber auch, dass sie sich irgendwo verhakt haben, irgendwo festhängen. Und die Möglichkeit, die man natürlich auch in Betracht ziehen muss, ist, dass es tatsächlich einen Unfall gab, dass dieses Boot durch den Wasserdruck zerstört wurde. Und dann ist die Suche natürlich eh zu spät.
So, die Leute, die da auf der Suche sind, die haben natürlich keine Wahl. Die müssen irgendwie erstmal weitermachen. Aber haben die noch Hoffnung, dieses Boot zu finden, realistischerweise?
Die Küstenwache hält sich da sehr bedeckt. Also die Frage kommt immer, wann gehen sie denn von einer Rettungsaktion in eine Bergungsaktion über, was die vornehme Umschreibung ist, für wann denken sie, dass die tot sind. Und da heißt es immer nur, wir suchen so lange weiter, wie wir irgendeine Hoffnung haben. Es gibt ja dieses 96-Stunden-Fenster für den Sauerstoff, das immer wieder auch durch die Medien geistert. Da muss man aber auch sagen, das ist keine feste Zahl und nach 96 Stunden macht es zack, sondern jeder Mensch atmet unterschiedlich. Das kann länger dauern, das kann kürzer dauern. Was Hoffnung macht, ist, dass da sehr erfahrene Menschen mit an Bord sind. Einer dieser Titanic-Forscher macht das ja seit 30 Jahren. Das heißt, der weiß, wie man möglichst so langsam atmet, dass man einfach auch Luft spart. Und wenn der das schafft, zum Beispiel auch die nicht so erfahrenen Leute anzuleiten, könnte es auch sein, dass es möglicherweise ein bisschen länger reicht.
Aber man kann nicht sagen, dass es irgendwie eine so und so hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie noch leben oder nicht eben.
Nee, also ich traue mir das nicht zu und das macht auch hier sonst niemand von den Experten. Wie gesagt, die einzige Hoffnung, die sie haben, ist, wenn das wirklich diese 30-Minuten-Takte waren, in denen da geklopft wurde, dann wäre das ein Zeichen, denn das ist tatsächlich unter Experten so eine gängige Methode, dass man jetzt nicht einfach wild immer mal klopft, sondern dass man guckt, dass man einen klaren Rhythmus findet, damit auch die oben wissen, das ist jetzt nicht nur irgendein rostiges Teil, das von der Titanic abgefallen ist, das jetzt gerade das Geräusch gemacht hat. gemacht hat, sondern das stammt tatsächlich von jemandem, der da aktiv auf sich aufmerksam machen möchte.
Jetzt haben Leute, die schon mal mit diesem Boot unter Wasser waren, mit Medien gesprochen in den vergangenen Tagen. Und es wurde immer mal wieder erzählt, dass dieses Boot nicht wirklich sicher gewesen sein soll. Dass zum Beispiel zur Reparatur da irgendwelche Kabelbinder verwendet wurden. Was weiß man über das Thema Sicherheit? Ist man da schlauer?
Ja, also zumindest ist dieses Boot einigermaßen experimentell, sag ich mal, zusammengebastelt worden. Es gibt ja auch diese Bilder von dem Game Controller, mit dem das gesteuert wird. Aber die Firma selbst hat immer gesagt, das sind zumindest die Teile, die lebenswichtig sind. Die sind NASA und auch wissenschaftserprobt. Tatsächlich gab es aber schon vor 5 Jahren, als das Ding gebaut wurde, einen Mitarbeiter dieser Firma, der an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, das ist nicht sicher. Unter anderem die Luke zum Beispiel, die hält keine Tiefe zur Titanic aus, hat sie dann aber doch mehrmals, also das ist ja nicht die erste Reise mit diesem Ding, aber der ist damals gefeuert worden. Danach haben sich 40 Unterwasserexperten zu Wort gemeldet und auch nochmal gesagt, bitte testet das Meer. Aber das Unternehmen hat es nicht gemacht, hat an sein Boot geglaubt und der Chef des Unternehmens sitzt ja jetzt auch mit drin und gehört zu den 5 Vermissten.
Das Tauchboot, das vor der Küste Kanadas verschwunden ist, wird immer noch gesucht. Die Suche hält auch noch an, ist noch nicht aufgegeben worden. Da kann natürlich minütlich, stündlich was Neues passieren. Wir halten euch auf dem Laufenden. Martin Günther für uns in New York hatte für euch den Stand um 17.56 Uhr am Mittwochabend. Danke fürs Gespräch. Guten Tag.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es um Straßenverkehr in Deutschland geht, dann wird relativ schnell klar, dass Deutschland immer noch ein Autoland ist. Denn in Sachen Straßenverkehr ist in Deutschland vor allem eines wichtig, dass der Verkehr, der Autoverkehr, sicher ist und fliegt. Doch das soll sich jetzt ändern. Das rot-grün-gelbe Bundeskabinett hat beschlossen, dass in Zukunft Klimaschutz und Gesundheit wichtiger werden sollen und hat dementsprechend eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes beschlossen. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten weiß mehr. Wie genau soll das passieren? Also Klimaschutz und Gesundheit im deutschen Straßenverkehr mehr zu beachten, das höher zu gewichten.
Vor allem, indem Kommunen vor Ort mehr alleine entscheiden können. Zum Beispiel, wenn es um neue Radwege geht, um Busspuren oder um Tempo-30-Zonen.
Und das konnten die bisher nicht, oder?
Nicht, wenn es den Autoverkehr störte. In Zukunft sollen sich die Kommunen dann aber darauf berufen können, dass ja Klima- und Umweltschutz, Gesundheit und dabei eben auch die städtebauliche Entwicklung wichtig sind bei der Verkehrsplanung. Konkret heißt das, dass zum Beispiel in der Nähe von Schulen, von Kinderspielplätzen und auch Fußgängerüberwegen einfacher Tempo-30-Zonen eingerichtet werden können.
Was ist aus dieser Idee geworden, generell innerorts in Deutschland Tempo-30 einzuführen?
Ja, das ist eine Initiative, die Augsburg, Ulm und Freiburg gegründet haben und der sich mittlerweile mehrere hundert Städte angeschlossen haben, unterstützt von verschiedenen Umweltverbänden. Aber dazu hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute nochmal deutlich gesagt, dass das nicht kommen wird. Es bleibt bei Tempo 50 innerhalb von Ortschaften. Und auch wenn in Zukunft Tempo-30-Zonen leichter eingerichtet werden sollen, dann darf es laut Wissing trotzdem nicht dazu kommen, dass der Verkehr weniger sicher oder flüssig wird. Eine andere Sache, die mit der Reform möglich werden soll, sind Sonderfahrspuren in den Städten für bestimmte Fahrzeuge.
Und was wären das denn für Fahrzeuge?
Ja, zum Beispiel elektrische oder mit Wasserstoff betriebene Busse oder Fahrzeuge mit mehreren Insassen, also Spuren, auf denen man dann mit dem Auto nur fahren darf, wenn mindestens noch eine weitere Person mit im Auto sitzt. Sowas gibt es zum Beispiel in den USA auf den Autobahnen. Und Sinn der Sache ist, dass man auf den Spuren dann schneller vorankommt und sich Leute dann hoffentlich eher für eine umweltfreundliche Art der Fortbewegung entscheiden. Außerdem sollen Zonen für Anwohnerparken leichter eingerichtet werden können, wobei das ja aktuell auch ziemlich umstritten ist, ob in den Städten so viel Platz für parkende Autos zur Verfügung gestellt werden sollte und ob das nicht auch oft zu billig ist.
Verkehr, Autos, das ist ein super kontroverses Thema in Deutschland. Wie kommen jetzt diese Reformpläne an?
Ja, ganz gut. Also der Deutsche Städtetag, der nennt den Gesetzesentwurf einen Schritt in die richtige Richtung. Wissing selbst, also der Bundesverkehrsminister, der spricht von einem großen Schritt in Richtung einer modernen, klimafreundlichen, fortschrittlichen und sicheren Mobilität. Sein Kollege aus Nordrhein-Westfalen, Verkehrsminister Oliver Krischer, der hat aber gesagt, die Reform war jetzt wirklich auch schon lange überfällig.
Also Wissing total zufrieden.
Ja, wobei er zuletzt auch ganz schön unter Druck geraten ist. Rund 800 Kommunen hatten sich zusammengeschlossen und von Wissing gefordert, dass sie mehr Spielraum bei der Verkehrsplanung bekommen.
So, das mit dem Druckmachen hat ja dann offenbar geklappt. Wann soll dieses Gesetz jetzt in Kraft treten?
Ja, der Entwurf muss jetzt noch von Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden und dann ist geplant, dass das alles noch dieses Jahr passiert.
Das Bundeskabinett hat eine Reform des Straßenverkehrsrechts beschlossen. Sie sieht vor, dass bei der Verkehrsplanung in Zukunft Klimaschutz und Gesundheit wichtiger werden und Autos ein bisschen unwichtiger. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Unsere Kleidung bekommt täglich so einiges ab. Staub und Schmutz von außen. Vielleicht ist auch ein Stück Pasta beim Mittagessen auf eure Hose runtergefallen. Von innen gibt es auch noch Schweiß, Hautfett und hier und da vielleicht mal ein Tröpfchen Urin. Also waschen die meisten von uns ihre Kleidung einigermaßen regelmäßig. Einige wenige sind allerdings der Ansicht, das muss gar nicht sein. Wer seine T-Shirts und Jeans so gut wie gar nicht mehr wäscht, der muss nur noch zweimal im Jahr eine Waschmaschine anschmeißen. Und einige schaffen es tatsächlich eine komplette Woche mit nur einer Unterhose auszukommen. Das Ganze nennt sich No-Wash-Movement. Und inwieweit das wirklich Sinn ergibt, das hat sich für euch Stefan Beutin genauer angeschaut.
Je nach Modell dauert der Schleudergang einer Waschmaschine etwa 5 Minuten. Das ist genau die Zeitspanne, die wir jetzt mal gemeinsam nutzen könnten, um über unser Waschverhalten nachzudenken. Und ob daraus nicht vielleicht ein No-Wash-Verhalten werden könnte.
Wie ist mein Waschverhalten? Ich würde sagen, alle 6 Tage.
Ja, also alle 6 Tage eine Maschine?
Mach ich eine an, genau.
Robin ist Dachdecker. Ich treffe ihn gerade in seiner Pause. Vom No-Wash-Movement, von extra seltenen Unterhosenwechseln, hat er zumindest noch nichts gehört.
Die Unterhose tatsächlich jeden Tag und jetzt im Sommer auf jeden Fall auch, wegen Schwitzen wie verrückt da oben.
Lara und Leroy arbeiten zwar nicht körperlich, machen aber Sport und waschen deshalb auch regelmäßig.
Bei uns ist es alle 2 Tage.
Ja, alle 2 Tage.
Im Schnitt waschen deutsche 2-Personen-Haushalte 140 Wäschen pro Jahr. Also in etwa so wie Lara und Leroy. Und 4-Personen-Haushalte liegen laut Öko-Institut schon bei bis zu 211 Wäschen. Also 4-mal pro Woche. Geht da nicht ein bisschen weniger? Tauchen wir mal ein, für einen Moment, in die Welt von Tim. Tim ist Brite, verdient sein Geld als Software-Ingenieur und hat während der Pandemie festgestellt, dass es in Videocalls überhaupt keine Rolle spielt, wenn seine Klamotten müffeln. Tim erzählt dem Guardian, dass er nur noch alle 6 Monate wasche. Robin wäscht 30 Mal so häufig, Lara und Leroy etwa 90 Mal so viel. Tims Motive dabei: Umweltschutz, Energieersparnis, aber vor allem weniger Arbeit. Er wolle nicht zum Sklaven seiner eigenen Wäsche werden. Eine seiner Strategien dafür: Unterhosenwechsel nur alle 6 Tage.
Ziemlich eklig.
Ja, nicht so interessant jetzt, das in meinem eigenen Leben anzuwenden.
Dieses No-Wash-Movement, das scheint, zumindest in dieser Konsequenz, noch nicht vollständig von der Insel aufs europäische Festland rübergeschwappt zu sein.
Tatsächlich ist bei uns in der Familie sehr weit verbreitet, die Unterhose täglich zu wechseln. Ich sage deswegen sehr weit, weil ich es bei meinen Kindern nicht immer hundertprozentig nachvollziehe. Aber tatsächlich wechseln wir die jeden Tag. Das hat natürlich einen hygienischen Grund.
Dirk Bockmühl ist Professor für Mikrobiologie und Hygiene an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Das, was sich hier unter diesem No-Wash-Movement gerade tut, das beobachtet er mit Interesse. Gesundheitlich hält er das Ganze für erstmal unbedenklich.
Das ist ja ein kulturelles Problem, das mit dem Körpergeruch und auch Urin fängt irgendwann an zu riechen und das kann man tolerieren oder nicht. Es ist aber per se jetzt erstmal nicht wahnsinnig schädlich.
Jenny beispielsweise verrät im Guardian, dass sie, anstatt ihre Kleidung zu waschen, gute Erfahrungen mit Lüften gemacht habe. Auch Kleidungsdeo helfe ihr da gut. Marc erzählt von seinen Erfolgen im Flecken ausreiben. Und Charlotte reduziert ihre Wäschen, indem sie, immer wenn sie kocht, das gleiche Sweatshirt anzieht. Wer jetzt denkt, das ist mir alles ein bisschen zu ideologisch, zu weltfremd. Es gibt auch noch ein paar niederschwellige Tipps, die leichter umzusetzen sind und trotzdem wirken. Motto: Washing me softly, mit 30 statt 60 Grad zum Beispiel. Und damit den Energieverbrauch um 2/3 senken.
Und da kann man so über den Daumen sagen, das sind eine Kilowattstunde bei 60 Grad. Und tatsächlich ist es so, wenn ich dann auf 30 Grad runtergehe, dass ich dann nur noch bei 0,4 Kilowattstunden bin. Und das bei jedem Waschgang. Und das ist natürlich eine ganze Menge.
Und zum Schluss noch der Bockmühls Tipp: Vollwaschmittel. Die Sauerstoffbleiche sei recht schonend zu Farben und helfe nochmal dabei, auch bei geringen Temperaturen die Wäsche sicher sauber zu bekommen. Pulver sei hier noch ein bisschen ökologischer als Flüssigwaschmittel wegen der Transportbilanz. Und während Tim, Jenny und Charlotte und einige andere als No-Wash-Movement-Speerspitze voranmüffeln, können wir Normalos ja vielleicht hier schon mal den Anfang machen und einfach ein wenig in Richtung Less-Wash-Practice denken.
Wenn man so lüftet und keine Flecken drauf sind, ist es ja auch kein Problem, nicht zu waschen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.